ARD Sounds.
Hi, hier ist David für euch und bevor es losgeht, habe ich noch Neuigkeiten. Ihr könnt am 9. Mai mit uns in eine investigative Recherche abtauchen. Wir sind nämlich mit 11KM beim ARD Sounds Festival live auf der Bühne. Und unser Gast ist Jörg Diehl. Von welcher Investigativstory er erzählen wird, das kann ich euch an dieser Stelle leider noch nicht verraten. Aber so viel vorab, Jörgs Recherchen klingen oft wie Krimis. Wer hat die Nord Stream Pipeline gesprengt oder wo ist Jan Marschalek, der Ex-Wirecard-Vorstand? Seit diesem Jahr leitet Jörg die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Also, 11KM live beim ARD Sounds Festival am 9. Mai in Nürnberg. Tickets bekommt ihr auf ardsoundsfestival.de und wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr vorbeikommt. Es ist der größte Justizskandal in der Geschichte Niedersachsens. Und der Beginn einer Vertrauenskrise für den deutschen Rechtsstaat? Heute endet in Hannover der Gerichtsprozess gegen den ehemaligen Staatsanwalt Jascha G. Der hat, das hat er bereits zugegeben, gemeinsame Sache mit der organisierten Kriminalität gemacht. Und obwohl es zahlreiche Hinweise darauf gab, konnte er jahrelang ungehindert weitermachen. NDR-Journalist Benedikt Strunz hat den Prozess von Beginn an mitbegleitet. Mit ihm versuchen wir, die Frage zu klären, wie sicher ist der deutsche Rechtsstaat vor Angriffen von innen? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Freitag, der 20. März. Hallo Benedikt, herzlich willkommen bei 11KM. Schön, dass du da bist.
Hey David, ich freue mich.
Benedikt, wir sprechen heute über einen Fall, der die Justiz in Niedersachsen nachhaltig erschüttert. Da geht es erstmal um einen bestimmten Mann, einen ehemaligen Staatsanwalt. Wer ist dieser Mann?
Jascha G., der in seiner Zeit als Staatsanwalt wirklich eine absolute Koryphäe war. Also spezialisiert auf organisierte Kriminalität und auf Drogenhandel. Leute, die ihn kennen, beschreiben ihn als total akribischen Arbeiter in dieser Zeit als Staatsanwalt, der die Akte ein viertes Mal, ein fünftes Mal gezogen hat, wenn es sein musste, der gestellt war durch hunderte Stunden in Gerichtssälen, tausende Stunden in Ermittlungsakten. Wirklich ein Schaffer. Er hat in diesem Bereich organisierte Kriminalität, Drogenhandel gearbeitet in der Staatsanwaltschaft. Also ein ganz, ganz schwieriger Bereich und war da am Wochenende bis spät in die Nacht, hat sich mit den Ermittlern getroffen und alle haben gesagt, so, das ist der Staatsanwalt, den du dir eigentlich wünschst, der wirklich dem Verbrecher hinterher spürt und den Fall wirklich aufklären will.
Also so ein richtiger Arbeitsfuchs, um diesen Typen jetzt mal genauer zu verstehen. Wie ist seine Biografie?
Ja, total spannend. Also weißt du, normal hast du in Deutschland ja sozusagen diese Juristenbiografie. Das ist bei Jascha G. überhaupt nicht so. Die Familie von ihm ist geflohen aus dem Iran, wächst in schwierigen Verhältnissen in Hannover auf, macht dann trotzdem Abitur, ist ein kluger Kopf und entscheidet sich dann quasi zu diesem Jurastudium. Ja, besteht das Ganze dann und hat so eine richtige Aufsteigergeschichte.
Und wie ging es dann weiter?
Die Kurzversion ist, Jascha G. bekommt 2019/20 zwei total spannende Ermittlungsfälle. Da geht es um so eigentlich mittelgroße Kokain- und Grashändler in Hannover. Und auf einmal zeigt sich in diesem Fall dann, wow, die steigen auf die oberste Ebene, auf die Top-Narko-Ebene weltweit und sind dann irgendwann auch dafür verantwortlich, riesige Mengen Kokain nach Deutschland zu importieren. 16 Tonnen.
16.000 Kilo Kokain, versteckt in mehreren Hafencontainern aus Paraguay. In diesen Kanistern sollte Spachtelmasse sein. Stattdessen Kokain im Wert von 1,5 bis 3,5 Milliarden Euro.
Und diese 16 Tonnen, die da Anfang 2021 beschlagnahmt werden im Hamburger Hafen, das ist der größte Kokainfund in der europäischen Geschichte und einer der größten Kokainfunde weltweit. Also wirklich, wirklich richtig viel Kokain im Milliardenwert.
Schon vor der Ankunft war die Zollfahndung im Hafen alarmiert. Sie hatte unter anderem von niederländischen Kollegen einen Tipp bekommen und ließ die Ladung in eine Prüfanlage bringen.
Die Zollfahndung ermittelt. Und dann soll es quasi im März 2021 die große Razzia geben. Und zwar bundesweit. Viele, viele hundert Polizisten schlagen los, wollen diese Leute sich greifen und stellen fest, okay, die Haupttäter, also von denen wir dachten, sie sind die Haupttäter, die sind überhaupt nicht mehr da. Der eine ist in Dubai, der andere ist in Spanien und wirklich viele haben sich abgesetzt und das Ganze wirkt auch so, als wären die Wohnungen aufgeräumt worden. Und dann war natürlich die große Frage nach diesem totalen Schlag ins Wasser, warum zur Hölle wusste diese Bande eigentlich Bescheid, dass wir hier diese Razzia machen? Es gibt dann quasi den großen, großen Zufall, historischen Zufall, dass über die französische Polizei Krypto-Chats ausgewertet werden konnten, die die Verbrecher benutzt haben, so ein Krypto-Handy, SkyECC heißt es. Es gibt dann quasi diese Chats, man liest die aus und da wird dann klar, es gibt einen Maulwurf. Jemanden, der mit der Gegenseite zusammengearbeitet haben soll und dann eben der unglaubliche Verdacht, das ist möglicherweise dieser Staatsanwalt, Jascha G.
Und wurde er dann abgezogen von dem Fall?
Genau das passiert halt nicht. Obwohl es zu dem Zeitpunkt schon wirklich ganz, ganz viele Hinweise gibt und auch Sachen, wo du denkst, so kann eigentlich überhaupt nicht sein, dass so jemand da in dieser Drogenabteilung noch weiter arbeitet, lässt man ihn in dieser Abteilung weiterarbeiten.
2022 kam der Vorwurf erstmals auf. Die Ermittlungen wurden zunächst aber eingestellt. Seit Juni 2024 steht er wieder unter Verdacht. Der Vorwurf: Geheimnisverrat, Bestechlichkeit, Strafvereitelung.
Ein Ermittler des Landeskriminalamts Hannover schaut sich dann aber alles nochmal ganz, ganz genau an. Und da kommt er eben klar auf Jascha G. Er wertet diese Chats aus, gräbt sich durch alle Beweismaterialien und kommt dann wirklich ganz klar zu dem Ergebnis, das muss der sein. Und daraufhin kommt Jascha G. dann eben in Untersuchungshaft und wird auch aus dem Verfahren abgezogen.
Wir haben zum Fall Jascha G. schon mal mit dir gesprochen, kurz bevor der Prozess im April 2025 losgegangen ist. Die Folge verlinken wir hier auch nochmal in den Shownotes. Wie hat sich denn Jascha G. gerade zu Prozessbeginn verhalten?
Er geht da rein mit drei Anwälten und er taxiert die Leute. Also da ist jetzt nicht irgendwie Blick nach unten auf den Boden, sondern er taxiert die Leute, hält den Blick, er guckt streng die Richterin an, die Staatsanwaltschaft, aber auch ins Publikum. Und dann beginnt er quasi da zu dozieren. Also die Akten liegen nicht bei seinen Rechtsanwälten, sondern die liegen bei ihm auf dem Tisch. Und er weist dann auch Leute zurecht. Es werden noch und nöcher Beweisanträge gestellt. Und er lässt wirklich gar keinen Zweifel daran, wer da Herr im Ring ist. Das ist nämlich er. Also nicht seine Anwälte, nicht die Richterin, nicht die Staatsanwaltschaft, sondern er ist der Herr im Ring. Und er will dieses Verfahren dominieren. Und er will auch sagen, wo es lang geht. Ihm wird vorgeworfen, Bestechlichkeit, Geheimnisverrat, Weitergabe von Ermittlungsinformationen und auch Strafvereitelung im Amt. Konkret soll er mit einer Drogenbande gemeinsame Sache gemacht haben, und zwar mit einer Drogenbande, gegen die er in diesem Moment ermittelt hat, und für seine Infos soll er quasi pro Info so 5.000 Euro bekommen haben. Er lässt einmal überhaupt keinen Zweifel daran aufkommen, dass diese Vorwürfe blanker Unsinn sind, dass nichts daran stimmt. Und dieses Vorgehen verfängt auch bei den Leuten, die ihn kennen. Also das wird später vor Gericht dann auch nochmal zum Thema werden. Seine direkten Kolleginnen und Kollegen denken wirklich bis zum Schluss, dass er Opfer von einer Intrige geworden ist, dass er fälschlich bezichtigt wird. Und dann spricht er natürlich auch nochmal über seine schwierige Kindheit, über seinen Aufstiegsweg, und macht auch nochmal deutlich, dass er hier angegriffen wird, obwohl er quasi so eine extreme persönliche Leistung erbracht hat, die er ja wirklich tatsächlich auch in seiner Biografie erbracht hat.
Von außen betrachtet, wie glaubwürdig hast du das eingeschätzt zu diesem Zeitpunkt da vor Gericht? Ich meine, es gilt ja, solange ein Prozess läuft, immer die Unschuldsvermutung.
Absolut. Ich würde jetzt, glaube ich, ein bisschen mogeln, wenn ich sagen würde, der Auftritt von Jascha G. hätte mich nicht beeindruckt vor Gericht. Auf der anderen Seite, ich wusste sozusagen, was auf der Habenseite der Staatsanwaltschaft Osnabrück, die dieses Verfahren geführt hat, steht. Und ich höre natürlich auch viele Dinge von Beschuldigten aus der OK, von Rechtsanwälten, von anderen Leuten. Und da dachte ich mir schon so, okay, du pokerst ziemlich hoch.
OK, das ist die organisierte Kriminalität. Wie ging das im Prozessverlauf weiter?
Ja, es kommen dann natürlich Zeugenaussagen, die ihn wirklich direkt bezichtigen. Und dazu kommt natürlich, dass da dann auch Polizisten aufgetreten sind in dem Verfahren und einmal total durchdekliniert haben, was sie da eigentlich bei ihnen gefunden haben, bei der Durchsuchung. Und das sind alles Sachen, wo du dir denkst, okay, das hat halt überhaupt gar nichts auf Privathandys verloren von Staatsanwaltschaften. Und das wirkt halt auch alles genau so, wie die Staatsanwaltschaft das beschrieben hat, was ihm da vorgeworfen hat, dass da einzelne Dinge eben möglicherweise weitergeschickt wurden. Ja.
Geht denn daraus hervor, ab wann Jascha G. hätte verdächtig sein können?
Du siehst im Grunde, dass da ein Typ ist, der sich von Anfang an nicht klar abgrenzt gegen die andere Seite. Es gibt ja immer wieder sozusagen Hinweise, dass es da eine fehlende Distanz gibt und dass die Grenze eigentlich auch schon überschritten ist. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Es gab 2020 bereits einen sichergestellten Chat, den hat die Polizei Göttingen sichergestellt, von einem Hells Angel, also Full Member. Weißt du, auch vorbestraft und stell ihn dir vor, weißt du, voll tätowiert und massive. Ja? Und die beiden chatten und in dem Chat geht super vertraulich zu. Da wird dann Jascha G. als Brudi angesprochen und man beschwört die Freundschaft und sonst was. Und dabei bleibt's nicht, sondern die tauschen sich beispielsweise auch darüber aus, über einen Rocker, der in Berlin gerade, also ein Hells Angel, der in Berlin gerade einen Prozess bekommen hat, lebenslänglich, wegen eines Mordes, den er beauftragt hat. Und dazu schreibt dann Jascha G. laut so einem Ermittlungsprotokoll, dass der Kronzeuge in diesem Verfahren ja eine Petze sei. Und der habe quasi seinen Arsch verloren, Zitat, und dafür nur 3 Jahre Strafrabatt bekommen. Und du denkst dir so, ey, okay, ihr alle wisst, das ist einer eurer Staatsanwälte. Ich kann dir noch ein Beispiel nennen. Er war ja vorher in Berlin Staatsanwalt. Und auch in dieser Berliner Zeit gab es im Grunde ja offenbar Vorwürfe, dass es da undichte Stellen geben könnte. Und wir sehen quasi dann aber auch bei ihm auf dem Handy, in den Asservaten, den Dingen, die sichergestellt wurden, dass auch da sensible Unterlagen auf seinem Handy aufgetaucht sind aus Verfahren, die interessant sein könnten in diesem Bereich organisierte Kriminalität. Und ja, da stellen sich natürlich viele Fragen. Also er hat dafür keine Anklage. Es gibt aktuell meiner Kenntnis nach auch keine Ermittlung. Aber wenn du so dieses Gesamtbild anschaust, dann hast du das Gefühl, okay, da sind mindestens 2 Personen vor dir.
Hattest du im Prozessverlauf den Eindruck, dass die zunehmende Beweislast, was am selbstbewussten Auftreten von Jascha G. irgendwie geändert hat?
Ich hatte den Eindruck, dass ihm die Untersuchungshaft richtig zusetzt. Er musste auch häufiger das Gefängnis wechseln.
Als Staatsanwalt vor allen Dingen da drin zu sein, ist nochmal eine andere Nummer.
Absolut. Du hast ja quasi viele harte Jungs gegen dich aufgebracht. Ich meine, er hat irgendwie in Hannover über 200 Verfahren geführt, aber wirklich so diese harten Verfahren. Er soll dann auch, schlimme Sache, ja, in einem Gefängnis verprügelt worden sein. Und das ist natürlich heftig. Und hinzu kommt aber noch was anderes. Er kommt in Einzelhaft. Mhm. Strafverschärfende Maßnahmen, weil er aus dem Gefängnis heraus eine Zeugin beeinflusst haben soll. Also er soll auf sie Druck ausgeübt haben, dass sie entsprechend seine Ideen quasi aussagt. Und dann irgendwann ja, zieht da die Staatsanwaltschaft die Reißleine ins Gericht und dann kommt quasi diese Einzelhaft dazu und er merkt schon so, okay, das lässt ihn auch nicht unangefochten. Also der hat ganz schön zu knabbern.
Der Druck auf Jascha G. ist also durch die Urhaft immer größer geworden.
Genau, durch die Zeugenaussagen, die wachsende Beweislast und auch durch die U-Haft wird der Druck auf Jascha G. offenbar immer größer. Und Anfang dieses Jahres, also 2026, kommt es dann wirklich zum Big Bang, zur Bombe. Es gibt den Deal zwischen dem Landgericht Hannover und Jascha G. Also es setzen sich quasi die Richterin in dem Fall und die Staatsanwaltschaft zusammen und dann verständigt man sich, ja, und sagt, hör mal zu, du kannst quasi diesen Strafrahmen haben. Also man verhandelt dann so ein bisschen, das wird eingeräumt. Es gibt dann quasi ein Geständnis, zumindest ein Teilgeständnis. Und der Vorteil ist einmal fürs Gericht, prozessökonomisch, du musst jetzt nicht irgendwie Beweisanträge bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag abarbeiten. Also so ein Prozess kann sich ja auch noch wahnsinnig lang ziehen, möglicherweise. Und für den Angeklagten ist der Vorteil, einmal sozusagen durch ein Geständnis kann er eine leichte Reduktion erfahren. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, das erleben wir immer wieder, dass es für Angeklagte, auch wenn die sich so ganz, ganz hart geben, wahnsinnig belastend ist, quasi wenn sie nicht wissen, was jetzt eigentlich auf sie zukommt. Und du merkst es dann immer, wenn der Deal dann einmal gemacht ist, wenn einmal klar ist, worum es jetzt eigentlich geht, dann fällt von diesen Leuten wirklich was ab, war auch in seinem Fall so.
Würdest du sagen, er kann mit diesem Deal zufrieden sein?
wenn eh klar ist, sozusagen die Verteidigungsstrategie ist eigentlich so ein bisschen abgeraucht und da ist nicht mehr viel zu gewinnen, dann ist es natürlich super. Es gibt allerdings einen Haken an der Sache, der ist wichtig. Dieser Deal, der gilt nur für die Sachen, die wirklich vor Gericht bekannt geworden sind und verhandelt wurden. Und sollten sich jetzt im Nachhinein nochmal irgendwelche Dinge ergeben aus dem an Kuriositäten reichen Leben von Jascha G. sozusagen, die strafrechtlich relevant sein könnten, dann kann dieser Deal nochmal aufgemacht werden und dann gibt es ein neues Verfahren.
Die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, ist, warum mache ich als Staatsanwalt sowas? Warum arbeite ich mit der organisierten Kriminalität zusammen?
Er wurde vor Gericht das auch häufiger gefragt und auch von seinem ehemaligen Chef in so einer total emotionalen Szene, der ihn gefragt hat, ich habe wirklich an sie bis zum Schluss geglaubt. Warum haben sie das getan? Und dann guckt ihn Jascha G. an und meint so, das tut mir voll leid. Also sie haben immer an mich geglaubt, ich weiß das und ich kann keine Antwort auf diese Frage geben und es gibt gute Gründe, warum ich das nicht beantworten kann.
Also diese Gründe hat er offen gelassen. Warum denkst du, dass ein Staatsanwalt sowas macht?
Ich sitze in so einem Expertengremium der Global Initiative Against Trans Organized Crime und in dieser Funktion habe ich auch den Europa-Direktor von dieser Initiative, GTOC abgekürzt, kennengelernt, Daniel Brombacher.
Ich persönlich finde es nicht verwunderlich, wenn das einmal funktioniert hat und das System sich entwickelt hat, dass er dann nicht vielleicht eine Person, die solche Gelder annimmt, es davon ablässt in Zukunft, weil ist man einmal diese Grenze überschritten, dann gibt es natürlich auch keinen Weg zurück.
Wenn du einmal korrupt warst, schafft das auch Kompromat. Dann bist du für die andere Seite erpressbar. Manchmal ist ja auch so ein Zusammenspiel.
Ich meine, was ich mich auch frage, ja, wir haben hier den größten Kokainfund im Hamburger Hafen. Wir haben einen Staatsanwalt als Maulwurf. Was ist es für dich, was von diesem Fall übrig bleibt am Ende?
Also was für mich übrig bleibt, ist einmal die Erkenntnis, dass Staatsanwaltschaften für die organisierte Kriminalität nicht mehr unantastbar sind, sondern wir haben hier quasi einen Fall, wo wirklich ins Herzstück der Ermittlungen vorgedrungen wurde und wo jemand dann selbst ja, zum Werkzeug der organisierten Kriminalität wurde und die Seiten gewechselt hat. Und das ist ein absolutes Warnsignal.
Also es könnte der Eindruck entstehen, in der Tat, wer Geld hat, kann Staatsanwälte, Richter gnädig stimmen. Das ist in der Tat gefährlich für den Rechtsstaat.
Ich habe dazu auch mit Professor El Ghazi gesprochen. Er ist Strafrechtler und spezialisiert wirklich auf Korruption, Koryphäe deutschlandweit in dem Bereich.
Deswegen glaube ich schon tatsächlich, dass der Fall auch in der Öffentlichkeit zu Recht auch hohe Wellen schlägt.
Ich fand seine Einschätzung ganz interessant, weil er so gesagt hat, naja, Korruption hat eigentlich keine Individualopfer, so ein Verbrechen ohne Opfer, theoretisch. Mhm. Aber das eigentliche Opfer, und darum wiegt es so schwer, das sind wir alle, ja, als Gesellschaft.
Wie groß ist denn der Schaden am Justizsystem schon jetzt?
Also im Fall von Niedersachsen ist der gehörig, also wirklich gehörig. Ich meine, das ist der größte Justizskandal in der Geschichte von Niedersachsen, soweit ich weiß. Und da stellen sich ja immer noch total gravierende Fragen. Also warum haben die direkten Vorgesetzten nicht reagiert, Jascha G. rausgezogen? Warum hat die übergeordnete Ebene in der Staatsanwaltschaft nicht reagiert? Warum haben die das Ministerium nicht informiert, frühzeitig, dass da quasi wirklich einer der Staatsanwälte in der OK-Abteilung im Verdacht steht, mit der Gegenseite zusammenzuarbeiten? Und dann natürlich auch ans Justizministerium die Frage, wieso habt ihr das laufen lassen? Wieso habt ihr nicht frühzeitig den Fall abgegeben an eine andere Behörde? Und da sind noch viele, viele, viele Fragen, die noch dazukommen, die ungeklärt sind. Also da ist schon eine ganz schöne Trümmerlandschaft.
Wer trägt denn dafür die Verantwortung?
Ja, das ist die total große und gute Frage und die ist bisher nicht beantwortet. Die CDU im Niedersächsischen Landtag hat jetzt einen Untersuchungsausschuss dazu gefordert. Und die große Frage ist natürlich da, wer hat eigentlich zu verantworten, dass Jascha G. so lange im Amt geblieben ist? Wer war wann informiert darüber, dass es diese Verdachtsmomente gab, diese schweren Verdachtsmomente, die immer wieder aufgetaucht sind? Was so ein Geschmäckle daran hat, also die Justizministerin der SPD, die jetzt angegriffen wird, die war seit 22 im Amt. Aber auch davor, als die CDU regiert hat, gab es natürlich total gravierende Vorwürfe gegen ihn. Und das alles muss jetzt auf den Tisch und muss einmal aufgeklärt werden. Dann muss man gucken, wer dafür die Verantwortung übernimmt. Also es fehlen noch Zeugen, die gehört werden müssen. Es gibt, kann ich jetzt schon mal sagen, weiter interne Ermittlungen. Es besteht nach wie vor der Verdacht, dass es neben Jascha G. in den niedersächsischen Ermittlungsbehörden weitere Maulwürfe gegeben hat. Die bleibende Frage ist natürlich, ist das jetzt ein Einzelfall? Oder ist das möglicherweise auch wirklich schon das Resultat der Kokainwelle, die ja irre Geldsummen in die Kriegskassen der organisierten Kriminalität gespürt hat? Ich habe darüber übrigens auch mit Daniel Brombacher gesprochen und der hat auch die These vertreten, das Risiko von Ämterkorruption hat sich damit deutlich erhöht.
Durch diese Kokain-Bonanza ist einfach sehr viel Cash in das organisierte Verbrechen hineingespült worden und viel mehr Cash, als wir je zuvor im Land in Zirkulation hatten unter kriminellen Organisationen. Und dieses Geld wird natürlich investiert. Das kann investiert werden in bessere Ausrüstung, in bessere Techniken, um Drogen zu verstecken, in Waffen, aber natürlich auch in Korruption.
Du bist selber als Journalist in diesem Themenfeld unterwegs. Was ist denn dein Eindruck? Wie anfällig ist man da?
Mein Eindruck ist, und auch nach diesen Recherchen noch mal deutlicher, es ist total wichtig, dass du eine ganz, ganz strikte Linie ziehst. Und strikte Linie heißt, es gibt keine gleichen Kneipen, es gibt keine gleichen Sportclubs und es gibt keine gleichen Partys oder irgendwas, sondern du musst wirklich gucken, da ist eine Schattenwelt, es gibt eine Trennlinie und in dieser Schattenwelt halte ich mich überhaupt nicht auf. Sonst ist das Risiko wirklich total groß. Und der zweite Punkt ist, sobald jemand diese Trennlinie überschreitet, ja, sobald irgendwie einem Vorgesetzten klar ist, mein Ermittler ist da zu häufig in irgendwelchen bestimmten Bars oder in irgendwelchen Rotlichtvierteln oder sonst was, dann muss sofort eine Konsequenz gezogen werden. Die Gefahr ist allgegenwärtig und sie ist größer, als wir denken.
Benedikt, zum Abschluss. Welche Folgen hat der Fall Jascha G. für das Vertrauen ins deutsche Justizsystem?
Ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen und im Grunde höre ich unisono. Und zwar egal, ob das jetzt wirklich organisierte Kriminelle, Drogenhändler sind oder Juristen oder einfach ganz normale Bürger, die Bürgerinnen, die sich das anhören. Da sagen alle, das kann doch nicht wahr sein. Wie weit ist es gekommen? Voll schrecklich. Jetzt muss man sagen, das ist ein Einzelfall, ja, nach allem, was wir wissen. Aber er hat natürlich trotzdem das Potenzial, wirklich das Vertrauen in den Rechtsstaat nachhaltig zu beschädigen, wenn Leute quasi da drauf schauen und das Gefühl bekommen, okay, wenn du die richtige Kohle hast, dann kannst du dir deine Ermittlungen kaufen. Absolut schlecht. Darum ist es auch so extrem wichtig, dass das wirklich ja ausermittelt wird.
Benedikt, vielen Dank, dass du uns damit reingenommen hast. Schön, dass du bei FKM warst.
Hat mich auch voll gefreut. Gerne.
Benedikt Strunz ist Investigativjournalist beim NDR und recherchiert zusammen mit seiner Kollegin Mandy Sati seit Jahren zum Fall Jascha G. Am Montag geht's bei FKM um Venezuela. Wir schauen, was in dem Land passiert ist, seit Donald Trump und die USA den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro gefangen genommen haben und was den Menschen in Venezuela Hoffnung gibt. Die Folge findet ihr wie immer dann in ARD Sounds. Autor dieser Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet haben Lukas Waschbüsch und Nicole Dienemann. Produktion Konrad Winkler, Dennis Filimonov, Timo Lindemann, Viktor Fössner-Werisch und Christine Dreier. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Für alle Krimi-Fans habe ich noch einen Podcast-Tipp. Die besten Ermittlerkrimis der ganzen ARD findet ihr an einem Ort im Krimi-Feed auf der Spur. Von Sherlock über Doberschütz bis Brunetti. Schnüffler-Teamwork, eiskalte Profilerin, messerscharfes Detektivgenie oder Hobbyspion. Für alle, die Whodunit lieben, jeden Dienstag ein neuer Fall. Auf der Spur, alle verfügbaren Folgen exklusiv in ARD Sounds. Jetzt merken und nichts verpassen.